Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder mal hier zu sein. Bin immer unterwegs und kann so nicht in meiner eigenen Gemeinde allzu häufig sein. Aber umso schöner ist es, wenn man dann mal wieder Gelegenheit hat, hier zu sein. Ich möchte heute Verschiedenes uns vortragen. Das eine ist eine Kurzpredigt und das zweite, das ist ein Bericht, ein Überblick über das, was Gott so in der Welt tut. Und das dritte, das ist dann ein Länderbericht oder Länderbericht aus zwei Ländern. Und das soll uns mit hineingeben, so ein bisschen tiefer in die Welt der Verfolgung. Ja, ich möchte also beginnen hier und zwar mit gleich mit einem Gespräch, was ich einmal gehört hatte. Vor einiger Zeit hörte ich, wie zwei Frauen über das schwere Los von Geiseln im Irak sich unterhielten. Sie sagten, diese armen Frauen und Männer tun mir leid, aber man kann nichts machen. Es ist schließlich Gottes Sache. Er wird schon wissen, was er tut. Die andere Frau seufzte. Schon, aber irgendwie bedrückt mich das Gefühl, so ganz und gar ohnmächtig zu sein. Manchmal meine ich, auch uns halten diese Terroristen, die Drogenhändler und Verbrecher als Geisel. Die erste Frau lächelte beruhigend ihre Freundin an. Ja, es scheint so, aber wir wissen doch, dass Gott alles in seiner Hand hat. Er hat schon Gründe, dass er das zulässt, auch wenn wir es nicht verstehen. So geschieht in jedem Fall nichts ohne seinen Willen. Man kann sich hier an dieser Stelle einmal wirklich die Frage stellen, ist es wirklich so? Sind wir wirklich ohnmächtig? Haben wir gar nichts in der Hand, um auf diese Welt hier so einzuwirken? Diese frommen Frauen hinken einem christlichen Fatalismus an, wie man das so nennt, Fatalismus, einer falschen Ergebenheit, die den Glauben nahezu wirkungslos macht. Ihre Haltung ähnelt der Gläubigen aus dem Islam, aus dem Hinduismus oder Buddhismus. Diese Haltung passt aber gar nicht zum christlichen Glauben. Gott hat uns nämlich zu seinem Ebenbild gemacht. Und er hat uns die Freiheit gegeben, Ja oder Nein zu sagen. Wir sind keine Marionetten. Gott schreibt seine Lebensgeschichte mit uns gemeinsam. Wir können gegen die Macht des Bösen angehen, die seit Beginn der Zeit mit Gottes Kindern Krieg führt. Wir stehen in einem geistlichen Kampf und das sieht man gerade, wenn man hier auf die Karte einmal schaut, den Weltverfolgungsindex, den ich nachher nochmal zeigen werde. Er ist der allmächtige Gott, aber wir können und sollen seinen Willen kennen. Im zweiten Buch Mose 32 sagt Gott, ich habe dieses Volk durchschaut, ein störrisches Volk ist es. Jetzt lass mich, damit ich mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Das klingt ziemlich endgültig. Aber Mose hatte es nicht so hingenommen. Da versuchte Mose, Gott zu besänftigen. Da ließ sich der Herr das Böse gereuen, das er seinem Volk angedroht hatte. Warum? Weil Mose und Gott miteinander redeten, wie Freunde reden. Und das sollte auch unser Ziel sein, dass wir in ein Verhältnis zu Gott treten, dass wir ihm so nahe kommen, dass wir sagen können, wir sind in einem besonderen Freundschaftsverhältnis. Ich möchte einige Beispiele auch aus der Bibel uns hier mal vorstellen. Nur ganz kurz, die Zeit reicht nicht dazu. Im 2. Mose 17, da führt das Volk Israel Krieg gegen den König von Amalek. Und da heißt es, und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels und es geschah, wenn Mose die Hand hob, dann hatte Israel die Oberhand. Aber wenn er seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Mose Hände schwer wurden, nahm sie einen Stein und er setzte sich darauf. Dann stützte Aaron Hur seine Hände, der eine auf diese, der andere auf der anderen Seite. So blieben seine Hände fest oder erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek. Dies ist ein Beispiel, um zu zeigen, dass manchmal das Gebet aus unserer Wirklichkeit hineinreicht, auch in Gottes Wirklichkeit oder auch umgekehrt. Und dass wir durch das Gebet und durch dieses anhaltende Beten Dinge direkt beeinflussen können. Hier in diesem Beispiel war es fast 1:1, dass diese Umsetzung sofort erfolgte. Ein anderes Beispiel mit Jakob. Jakob hatte seinen Bruder betrogen. Er musste dann fliehen, weil der Bruder in Feindschaft dann zu ihm stand. Dann in der Fremde kam er zu Reichtum und er wollte oder musste wieder zurück in seine Heimat. Und dann kam er an einen Grenzfluss, an den Jabbok. Und da merkte er plötzlich, er wird jetzt seinem Bruder irgendwann gegenüberstehen und dann wird es hart auf hart gehen. Und er muss ein anderer Mensch werden. Er kann, so wie er ist, seinem Bruder nicht gegenüberstehen. Er braucht eine Veränderung, eine Verwandlung. Und das sind so Entscheidungsmomente im Leben, in denen auch wir oft stehen können. Wenn es darum geht, dass etwas Neues beginnt oder dass wir einen wirklichen Schritt vorwärts in die geistliche Richtung tun. Und hier so war es auch bei eben Jakob. Jakob kam eben hier auch an einen Wendepunkt seines Lebens und er konnte sich hier nicht an Gott vorbeimogeln. Und Jakob tut das einzig Richtige. Er nimmt die gewaltigste und mächtigste Waffe, die es gibt, das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Und Jakob beruft sich hier auf die Verheißung, auf die Versprechung des Segens und klammert sich daran fest, ohne loszulassen, ohne aufzugeben. Jakob heißt nämlich, der Name heißt Betrüger oder Schlitzohr. Jakob heißt eben Schlitzohr oder Betrüger. Und Gott fordert ihn in dieser Situation auf, seinen Namen zu nennen. Und er musste Gott seinen Namen nennen. Er musste ihm sagen, ich heiße Betrüger. Und Gott sagt, fortan wirst du nicht mehr Betrüger heißen, sondern Israel. Und du hast hier gekämpft und du hast nicht losgelassen. Und aus diesem Kampf ging dieser Jakob denn zwar als Invalide, aber als neuer Mensch hervor. Er wurde verändert. Er konnte seinem Bruder gegenübertreten. Er konnte sogar ein ganzes Volk als Stammvater dann später auch führen. Und das war wichtig, in diesem Augenblick vorher diesen Kampf zu führen, der ihn dann ganz nah an Gott brachte. Hier heißt es in der Bibel, Jakob hatte am Jabbok mit Gott gerungen, hielt bis zum Morgengrauen durch und wurde gesegnet. Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. So spricht er zu Gott. Und manchmal müssen wir auch so zu Gott sprechen, um hier Segen zu bekommen. Und dann habe ich noch eine Geschichte hier für uns aus dem Neuen Testament. Und zwar geht es hier um ein Gleichnis. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählt er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in dieser Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann sagte er sich, ich fürchte zwar Gott nicht und was die Leute denken, ist mir völlig egal. Aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will, sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort, habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, dass sie nicht zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden. Wir haben es hier in diesem Gleichnis mit zwei Kontrasten zu tun. Einem Richter, dem Gott egal ist. Man kann ja immer manchmal an Menschen appellieren, denk doch, was Gott einmal über dich sagen wird. Und dass dieser Richter die Meinung der Menschen egal ist. Auch da konnte die Witwe ihm nicht nahe kommen. Alles perlte an dem Richter ab, wie an einer Teflonpfanne. Mit nichts konnte sie ihm kommen. Und dann war die Witwe auch noch ziemlich hilflos, denn im Nahen Osten muss man immer einen Mann an der Seite haben. Sonst bekam man sein Recht nicht. Und wir sehen hier in diesen Kontrasten, dass hier die Hilflosigkeit dasteht in Person der Witwe, ja, gegenüber einer Situation, wo man eigentlich nicht weiterkommt. Und das soll hier das Gleichnis ja auch zeigen. Und was macht nun die Witwe? Sie spielt ihre einzige Karte aus, die sie hat, nämlich ihre Hartnäckigkeit, ihr ständiges Kommen, immer wieder zu Gott kommen, immer wieder ihm das vorbringen. Und dazu ermuntert uns Gott und er sagt, um wie viel mehr werden wir von Gott erhört, da wir einen gütigen Vater haben? Und um wie viel mehr wird er uns erhören, weil wir seine Kinder sind? Und Gott liebt Menschen, die Hindernisse überwinden, um in seine Nähe zu kommen. Und da gibt es viele Beispiele in der Bibel. Und wir kennen vielleicht die Geschichte von Zachäus. Der ist so klein, dass er von allen übersehen wird. Und er hat gehört, Jesus geht vorbei. Und er will unbedingt Jesus sehen. Und was macht er? Er klettert auf einen Baum, um Jesus zu sehen. Und er macht sich lächerlich. Er ist ja eine Autoritätsperson eigentlich, aber er macht sich lächerlich, nur um Jesus zu sehen. Und dieser Wunsch und diese Sehnsucht und sein Tun, dann auf den Baum zu klettern, das verändert dann sein Leben. Und seitdem wird er ein neuer Mensch, weil Jesus sagt, ich komme zu dir, ich lass mich von dir einladen. Oder wir denken an die vier Freunde, die einen Gelähmten zu Jesus bringen wollen. Das ganze Haus ist umstellt, keine Chance, diesen Freund zu Jesus zu bringen. Alles zu. Und was machen die Freunde? Sie klettern aufs Dach und decken ein fremdes Dach ab. Nur damit der Freund zu Jesus kommt. Und Jesus schätzt sowas. Er schätzt dieses unablässige Sehnen zu ihm. Und somit steht das Gebet für mehr als nur das Gebet, nämlich es steht für die Sehnsucht, nahe zu Gott zu kommen. Und Jesus wünscht sich nichts sehnlicher als das, dass wir uns danach sehen, Gott ganz nahe zu sein. Und das ist auch der Hintergrund, auch hier mit diesem Gleichnis. Unsere Geschwister in vielen Ländern der Welt kriegen viel Mut und Kraft und Ermutigung aus diesem Gleichnis. Und deshalb beten sie immer wieder und beten und beten und lassen sich auch nicht von Umständen, die sie daran hindern wollen, abhalten. Ich muss bei diesem Gleichnis auch oft an einen Chef denken, der sitzt in einer Konzernzentrale, vielleicht ganz oben, und er hat 3-4 Sekretärinnen, die alle Leute abwimmeln sollen, damit alles nicht so Wichtige nicht an ihn herangelassen wird. Und dann kommt eines Tages ein kleiner Junge, vielleicht 5 Jahre alt, und spaziert da rein und sagt nur, ich möchte zu meinem Papa. Und keine der Sekretärinnen wird diesen Jungen abweisen. Warum? Er ist der Sohn des Chefs. Keine möchte sich verderben mit dem Chef, weil der Sohn nicht rein darf. Und so ist es auch mit uns. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben Zugang zu Gott. Wir dürfen zu Gott kommen und können sagen, wir wollen zu unserem Papa. Und er wird uns aufnehmen, er wird uns hören und wir haben Zugang mit unseren Gebeten zu ihm. Und dass wir uns ermutigen, auch ständig und unablässig zu Gott zu beten. Amen. Ich hatte jetzt leider in meinem Eifer vergessen, noch einige Punkte hier uns noch als Merkverse hier habe ich aufgeschrieben. Also dass wir uns das nochmal merken. Das ist nochmal die kurze Zusammenfassung in dem, was ich auch eben gesagt habe. Also such dir Gesprächspartner und versuche gemeinsam zu beten, unablässig zu beten und ständig bei Gott dran zu sein. Ja, ich möchte nun beginnen mit, was habe ich denn hier?
Hast du selbst